Ja, herausfordernd an so einem Morgen bei 30 Grad im Schatten. Wenn ihr mich gleich weglaufen seht, dann teilen wir wahrscheinlich wenigstens das gleiche Schicksal. Ich würde gerne zum Beginn der Predigt mit uns beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir uns hier versammeln dürfen. Ich danke dir, ja, dass du uns dein Wort gibst, in dem wir lernen können, indem du dich uns offenbarst und indem du uns zeigst, wer du wirklich bist. Ich danke dir, dass du durch deinen Heiligen Geist in uns wohnst und ja, dass du uns dein Wort aufschließt und es uns zum Gewinn werden lässt. Darum möchte ich für diese Predigt, für diesen Morgen bitten. Amen. Ich musste relativ spontan für diesen Sonntagmorgen mit der Predigt einspringen. Und habe mich dann so während der Woche gefragt, ja, worüber predige ich eigentlich? Was könnte denn heute Morgen das Thema sein? Und bin an einem Satz, den Andreas in der letzten Woche bei seiner Kinderferienwochenpredigt ja, gesagt hat, irgendwie hängen geblieben. Der hat mich nach der Predigt sehr beschäftigt. Ich muss mal kurz gucken, wer war letzte Woche da? Mal einmal kurz. Okay, dann will ich mit 2, 3 Sätzen ausholen. Mensch, wir könnten eine richtig volle Gemeinde sein, wenn jeder jede Woche käme. Will ich ganz kurz ausholen. Andreas hat verschiedene Themen der Kinderferienwoche, die alle mit dem Leben Jesu zu tun hatte, ja, so kurz nochmal zusammengefasst, kurz gezeigt, wie diese einzelnen Themen zusammenhängen und hat immer wieder darauf fokussiert, dass wir ja diese neue Identität als Kinder Gottes haben, dass wir Kinder Gottes sind, dass Gott uns das zuspricht und ja, dass es in verschiedenen Aspekten auch in der Kinderferienwoche für die Kinder sichtbar geworden ist. Und der Satz, an dem ich hängen geblieben bin, der mich irgendwie so fasziniert hat, weil ich das noch nie so gesehen habe, ist, dass er sagte, Jesus ging das genauso. Bei seiner Taufe, die er vielleicht gar nicht nötig gehabt hatte, wo er sich ja in das hineingibt, was wir Menschen auch tun, um uns zu Gott zu bekennen, spricht Gott ihm das zu. Wer da war, erinnert sich an den Kinderchor, hier vorne der kleine, in der ersten Reihe, der uns das immer wieder zugesprochen hat. Du bist Gottes geliebtes Kind. Du bist Gottes geliebter Sohn. Wir haben es selbst dann noch uns zugesprochen, wenn sie gar nicht dran waren. Und der Satz, den Andreas uns sagte, war, direkt nachdem Jesus diesen Zuspruch erfährt von seinem Vater, geliebtes Kind zu sein, kommt die Versuchung. Wird er in die Wüste geführt und er wird dort versucht. Und er sagte eben halt, diese Versuchung hat eben zum Zweck gehabt, ja, ihm diese Identität wieder auszutreiben, ihm diese Identität zu nehmen. Und das war so ein Satz, an dem ich irgendwie hängen geblieben bin, wo ich gedacht habe, das ist spannend, dem möchte ich ein bisschen nachgehen und das möchte ich gerne mit euch heute Morgen teilen. Ich weiß jetzt nicht, wer zu Hause schon mal so saß und sagt, hey, Versuchung, das ist ein cooles Thema, da habe ich richtig Bock drauf. Für mich hat Versuchung immer viel mit so einem erhobenen Zeigefinger zu tun. In Versuchung steckt ganz schnell sowas drin wie, das darf man nicht als Christ, das möchte Gott nicht von dir. Hier musst du vorsichtig sein, da musst du vorsichtig sein. Also, wenn man Versuchung so versteht, dann heißt es eigentlich, all das, was einen so lockt, was einen irgendwie reizt, wo man merkt, so irgendwie so von meinem menschlichen Wesen hätte ich Lust drauf, würde ich gerne machen, weiß aber, ist gefährlich, ist verboten. Und immer dann, wenn mir das etwas näher kommt und mich dem widersetzen muss, würden wir von Versuchung sprechen. Und sagen so, ja, ich muss Nein sagen, ich muss Abstand nehmen, weil hier wird es gefährlich. Habe ich ein Bild mitgebracht, ich wollte erst ein Video nehmen, aber das war vielleicht nicht ganz gottesdienstkompatibel. Weiß nicht, wer die Magnum-Werbung kennt, die mit diesem Bild von Versuchung spielt. Ja, dass es eigentlich reizvoll ist, dass man das eigentlich haben möchte, dass man am liebsten dieser Versuchung nachgeben möchte, laut Magnum-Werbung auch sollte. Aber ja, in unserem Verständnis vielleicht so dieses, ja, wie kann ich davon Abstand halten? Das ist so mein Bild, was ich von Versuchung hatte. Und deswegen habe ich, glaube ich, immer so ein bisschen so einen Bogen um dieses Thema Versuchung gemacht, weil ich dachte, das ist irgendwie was Anstrengendes, schwierig, ist nicht mein Lieblingsthema, Nein zu sagen oder mich mit Widerstand auseinanderzusetzen. Nun glaube ich schon, dass der Begriff Versuchung auch etwas mit diesem Aspekt zu tun hat. Aber, und da war ich ein bisschen überrascht, die Versuchungsgeschichte Jesu hat eben nichts mit diesem Aspekt oder zumindest nicht primär mit diesem Aspekt zu tun. Es geht um etwas viel, viel Größeres, viel, viel Grundlegenderes in dieser Versuchungsgeschichte als nur die Frage, darf ich ein Magnum-Eis essen oder nicht? oder was einen sonst noch so locken könnte. Viele der Gedanken, die ich heute Morgen teilen möchte, habe ich in einem wirklich sehr, sehr lesenswerten Buch von Papst Benedikt dem 16. mit dem Titel Jesus von Nazareth gefunden. Ich möchte beginnen, diese Versuchungsgeschichte vorzulesen. Wir können gerne mitlesen, das ist nur der erste Vers erstmal. In Matthäus 4, Vers 1 heißt es, direkt anschließend an diese Schilderung von der Taufe Jesu, danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Ja, spätestens hier müssten wir ja schon mal das erste Mal stutzen und sagen, Moment, Versuchung. Und Jesus wird dort vom Geist Gottes hingeführt. Der Geist Gottes selbst, zwingt Jesus quasi zu dieser Erfahrung. Also kann man vielleicht sagen, dass diese Versuchung gar kein Unfall ist, gar kein Missgeschick, in das Jesus versehentlich hineingeraten ist, sondern von Gott für ihn vorgesehen war. Im Hebräerbrief gibt es zwei Stellen, die so ein bisschen erklären oder die sehr, sehr gut erklären, warum Jesus diese Versuchung erleiden musste, warum er in diese Versuchung hineingehen musste. Nicht ganz einfache Stellen, ich möchte sie aber dennoch einmal vorlesen. Die erste steht in Hebräer 2, 16 bis 18. Den Menschen, seinen Brüdern und Schwestern, musste Jesus in jeder Hinsicht gleich werden. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer hoher Priester vor Gott für sie eintreten. Ein hoher Priester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchung ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchung ausgesetzt waren. Und mit dem ähnlichen Inhalt Hebräer 4, 14 bis 16. Weil wir nun aber einen guten hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchung aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt. Und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Danke, Johannes. Jesus wird hier in diesen beiden Texten als der hohe Priester beschrieben, der uns vor Gott vertritt. Der hohe Priester war ja derjenige, der im Allerheiligsten das Volk quasi vor Gott repräsentierte, die Sünden des Volkes quasi Gott brachte und auch sühnte. Und Jesus wird hier als dieser hohe Priester dargestellt, der vor Gott für uns eintritt. Er ist es, durch den Vergebung der Sünde möglich ist und der letztendlich Beziehung zu Gott ermöglicht. Ja, heißt es dann, dass Jesus ganz Mensch wurde, dass er zu uns herabkam und wirklich all das angenommen hat, was wir als Mensch sein definieren. Wir haben es gerade in diesem Lied von Jari oder von euch schon gesungen. Ganz Mensch, ganz Gott. Ganz spannende Frage, wo die junge Kirche sich auch am Anfang sehr stark mit auseinandergesetzt hat. Wie kann man das gleichzeitig denken? Ganz Gott, ganz Mensch. Im Hebräertext heißt es, er ist uns in allem gleich gewesen. Er hat selbst gelitten. Er hat jede Versuchung erlebt, in denen wir auch stehen. Und ich finde, in dieser Versuchung und wie später auch in seinem Tod, da steckt einfach drin, dass Jesus ganz Mensch war, dass er sich ganz hineingegeben hat. Jesus spielt hier nicht nur so ein bisschen Mensch, wie so eine Theaterrolle, dass er sagt, so, ich kann das auch mal versuchen, so als Gott. Ich tue mal so, als wäre ich Mensch. Wie fühlt sich das so ein bisschen an, wenn man sich da hineindenkt? Nein, Jesus war ganz Mensch. Und er hat nicht nur die Sonnenseiten unseres Menschseins kennengelernt und ausgesucht. Er war nicht nur mehr auf Kreuzfahrt unseres Lebens, sondern er ist dahin gegangen, wo es wirklich weh tut. Dahin gegangen, wo wir unsere Kämpfe haben, wo wir unsere Krämpfe haben. Da, wo es auch für uns schwer ist. Ja, letztendlich hat er sich unseren Versuchungen gestellt. Und hat all das, was wir erleben, auch erlebt. Und der Hebräertext sagt, er hat das gemacht, um uns beistehen zu können, um diese Erfahrung zu teilen. Ja, was ist eigentlich der Kern der Versuchung, das Ziel der Versuchung? Was möchte gerne der Versucher in Jesus bewirken, wenn er ihn in der Wüste begegnet. Ich hatte schon in der Einleitung angedeutet, der Versucher versucht, Jesus seine Identität zu rauben, seine Beziehung zu Gott madig zu machen. Gott spricht Jesus zu, du bist mein geliebter Sohn. Und der Versucher möchte ein Fragezeichen daran setzen und sagen, kann das eigentlich wirklich sein? Bist du wirklich Gottes Sohn? Hat der Vater dich wirklich lieb? Letztendlich möchte der Teufel Jesus und Gott auseinanderbringen, Zweifel zu säen, an der Liebe des Vaters. Und ich glaube, dass unsere Versuchung, der Hebräer-Text deutete das ja schon an, genau die gleichen sind. Dass wir immer wieder auch vor dieser spannenden Frage stehen, kann ich Gott glauben? Kann ich ihm vertrauen? Meint er es wirklich gut mit meinem Leben? Oder bilde ich mir das gerade nur ein? Oder kann ich das wirklich in meinem Leben spüren und sehen? Also Kern aller Versuchungsgeschichten ist eigentlich die Frage, will ich mit Gott leben oder will ich ohne Gott leben? Der Versucher versucht, Jesus dazu zu bringen, Gott hinauszuschmeißen und zu sagen, hey, ich kann das alleine machen, ich brauche Gott nicht. Schieb doch Gott beiseite. Letztendlich geht es also in dieser Versuchungsgeschichte um fast die gleiche Geschichte wie beim Sündenfall. Sollte Gott gesagt haben, sagt die Schlange. Sollte Gott gesagt haben, kann das wirklich sein, dass das alles ist? Da muss doch noch viel, viel mehr drin sein für dich. Hey, du könntest sein wie Gott. Du kannst es selbst in die Hand nehmen. Du kannst es selbst gestalten. Du brauchst nicht abhängig sein von einem Gott. Und weiter die Schlange dann, du wirst nicht sterben. Echt nicht. Gott verarscht dich. Du wirst Erkenntnis haben über Gut und Böse und dein Leben selbst in die Hand nehmen können. Letztendlich diese Zusage, du bekommst es ohne Gott viel besser hin. Du brauchst Gott gar nicht. Und ich glaube, Adam und Eva, so sagt es die Bibel, aber auch wir selber erliegen immer wieder dieser Versuchung, es doch selbst zu versuchen. Nun reicht die Zeit, nicht nur wetterbedingt, heute Morgen nicht, um die gesamte Versuchungsgeschichte durchzugehen. Deswegen möchte ich nur die erste Versuchung exemplarisch in diesem Punkt auslegen. Ich lese weiter Matthäus 4, Verse 2 und 3. Nachdem Jesus 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Ich stelle mir vor, in der Wüste war es wahrscheinlich wettermäßig ähnlich. Dann nichts essen, 40 Tage, 40 Nächte. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Hier wird nicht lang um den heißen Brei rumgeredet, sondern der Versucher beginnt direkt an dem Kern, dort, wo er hin möchte, indem er Jesus fragt, wenn du Gottes Sohn bist, zeig doch mal mir, zeig doch der ganzen Welt und letztendlich zeig und beweis auch dir selber, dass das Label, das Gott dir gerade gegeben hat, Wirklichkeit ist, dass das Realität ist, dass du wirklich Gottes Sohn bist und diese Macht hast. Und impliziert vielleicht auch so diese Frage, Mensch, wenn du Gottes geliebter Sohn bist, dann geht es dir gerade ganz schön dreckig. Ich glaube, dein Vater hat dich nicht echt lieb. Wenn dein Vater dich 40 Tage und 40 Nächte ohne Essen hier in die Wüste führt, was ist das für ein Vater? Willst du mit so jemand weitergehen? Willst du mit so jemand weiter durchs Leben gehen? Willst du letztendlich sogar seinen Plan weiterverfolgen, den er für dich hat? Ganz interessant, dass am Ende nachher, als Jesus am Kreuz hängt, die gleiche Frage nochmal auftritt. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch herab. Du kannst doch ganz anders leben. Du musst nicht elendig hier am Kreuz verrecken. Du könntest doch ein ganz anderer Sohn Gottes sein. Hier jetzt in der Wüste könntest du Steine zu Brot machen. Ich weiß nicht, ob es dann Steinbrot war. Ich stell mir eher so ein knuspriges Bauernbrot vor, was der Versucher Jesus hier so vor Augen gemalt haben, gesagt, hier, mal so richtig was zu beißen mit Kruste und saftig, lecker. Wäre doch was für dich, Jesus. Mach dein eigenes Ding. Hör nicht auf deinen Vater. Außerdem, wenn du das hinkriegst, aus Stein Brot zu machen, die Welt wird dir zu Füßen liegen. Es gibt so viele Regionen, wo es so wenig zu essen gibt. Wenn du da als Steinbrot-Wundermensch auftrittst, du könntest echt was werden. Du könntest echt was reißen. Ich sagte es gerade schon, diese Versuchung, die Jesus hier erlebt, ist nicht nur Jesu Versuchung, sondern ist unsere Versuchung. Ich glaube, unsere Identität als Kinder Gottes wird auf genau die gleiche Weise immer wieder hinterfragt und in Zweifel gezogen. Ich weiß nicht, ob ihr Gedanken wie diese hier kennt. Warum muss ich eigentlich Hunger leiden? Warum geht es eigentlich mir immer so schlecht? Warum klappt das, was bei anderen klappt, bei mir nicht? Warum haben andere, die nicht nach Gott fragen, viel, viel mehr als ich? Warum muss ich Krankheit, warum muss ich Schicksalsschläge erleiden? Was bist du für ein Gott? Hast du mich eigentlich vergessen? Liebst du mich nicht mehr? Gibt es dich überhaupt? Benedikt XVI. Schreibt in seinem Buch, was ist eigentlich tragischer? Was widerspricht mehr dem Glauben an einen guten Gott und dem Glauben an einen Erlöser der Menschen als der Hunger der Menschheit? Ich habe bei mir gedacht, vielleicht nicht nur der Hunger der Menschheit, sondern mein eigener Hunger, mein eigener Mangel, der widerspricht manchmal noch viel, viel mehr dem Glauben an einen guten Gott als der von anderen. In den letzten Jahrzehnten gab es vor allen Dingen in Amerika eine relativ einflussreiche christliche Bewegung, die ein sogenanntes Wohlstandsevangelium verkündet hat. Es wird dort behauptet, also auch bis heute, dass Wohlstand, geschäftlicher, beruflicher Erfolg, aber auch Gesundheit, Schönheit all denjenigen gegeben werden, die vernünftig glauben, vernünftig beten. Also diejenigen, die irgendwie nah bei Gott sind, bei denen wird das dadurch sichtbar, dass es ihnen im Leben richtig fett gut geht. Bis hin zu Goldzähnen ist da alles drin. Im Sinne dieser Versuchungsgeschichte könnte man sagen, wenn du Kind Gottes bist, wenn Gott dich wirklich liebt, dann muss das in deinem Leben doch sichtbar sein. Dann musst du doch wenigstens ein fettes Auto vor der Tür stehen. Dann musst du doch wenigstens gesund sein. Oder? Und überall da, wo meine eigene Lebensrealität und Wahrnehmung von diesem Wunschzustand abweicht, komme ich in Versuchung, beginne Zweifel, merke ich, wo bist du, Gott? Hast du mich vergessen? Warum habe ich das nicht? Nun habe ich nicht das Gefühl, dass in dieser Gemeinde hier Wohlstandsevangelium verkündet wird. Und dennoch, glaube ich, kennen wir alle diese Gedanken und diese Zweifel, wenn wir in Phasen sind, wo es bei uns nicht so läuft. Wenn wir herausgefordert sind durch Mangel jeglicher Art, sei es in Beziehungen, sei es finanzieller Dinge, sei es gesundheitlicher Dinge. Immer dann, wenn wir in Lebensphasen hineinkommen, die uns als Tal erscheinen, kommt automatisch diese Frage, wo bist du, Gott, eigentlich? Hast du mich vergessen? Bin ich immer noch dein geliebtes Kind? Und unsere Identität beginnt, mit Zweifel sich zu füllen. Und für viele, gerade mit Jugendlichen, wenn ich mit denen diskutiere, ist auch dieser Mangel von anderen auch immer wieder eine Frage nach der Güte Gottes zu fragen. Wie ist das mit dem Hunger in Afrika? Ist das nicht ein Gegenbeweis gegen die Liebe Gottes? Man müsste doch an der Sattheit der Menschheit den wahren Erlöser erkennen. Was ich in der Bibel schön finde, dass all diese Gedanken, die ich selber denke und die wahrscheinlich auch ihr denkt, immer schon mal jemand gedacht hat. Im Psalm 73, 13 bis 14 gibt es so einen schönen Psalm, der genau das zum Ausdruck bringt, diese Fragen, diese Zweifel. Asaf ist der Urheber dieses Psalms. Und er regt sich auf über das Glück der Gottlosen. Das kann doch nicht sein, dass es den Gottlosen so gut geht. Und er sagt, das ist ein vorläufiges Fazit nach einer langen Litanei an, Mensch, das ist ungerecht. Ich halte mich an Gott. Und guck mal, wie feist und dick die anderen geworden sind. Er sagt, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Ich werde ja doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Ihr hört ja schon ziemlich weit unten. Aber trotzdem, man kennt so, glaube ich, dieses Gefühl, so, wenn man sich so ein bisschen reinsteigert und den Zweifel Raum gibt. Es ist so ungerecht. Wo bist du, Gott? Warum ich? Am Ende des Psalms wendet er sich wieder Gott zu, aber davor gesteht er im Vers 2, ich aber wäre fast gestrauchelt, nur wenig fehlte noch, meine Füße wären ausgeglitten. Also hier wäre ich der Versuchung nachgegeben, meine Identität, meine Beziehung zu Gott zu Grabe zu tragen, mit diesem Gott zu brechen und zu sagen, ich will nicht mehr, ich habe keine Lust mehr auf diesen Gott. Gucken wir uns als letztes an, wie Jesus reagiert auf diese Versuchung, die ihm der Versucher vor die Füße legt und sagt, hey, mach mal, mach dein eigenes Ding, schmeiß Gott raus. Auch wenn sicherlich dass Bauernbrot eine große Faszination, einen großen Reiz für Jesus gehabt haben mag in dieser Situation, antwortet er in Matthäus 4, Vers 4. Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Mal so ein bisschen verklausiert. Wo will er hin? Was will er damit eigentlich sagen? Ich finde, Jesus weitet hier den Horizont. Also der erste Blick geht natürlich auf den Stein, auf die Vorstellung, auf Brot, auf den eigenen Mangel, auf das, was mir gerade fehlt, wo ich denke, Mensch, das muss doch. Und Jesus weitet den Horizont. Er sagt, all diese Dinge, diese materiellen Dinge, auch diese Dinge, die ich mir vielleicht wünsche im Leben, sind letztendlich zweitrangig im Verhältnis zu meiner Identität in Gott. Sind zweitrangig im Verhältnis zu meiner Beziehung, die ich zu Gott habe. Wenig später spitzt er es nochmal zu in Matthäus 6, Vers 33 und sagt, auch an uns gewandt, es soll euch zuerst um das Reich Gottes gehen. Das andere vergisst er nicht. Er sagt, alles andere wird euch hinzufallen. Also auch das hält er in seiner Hand, auch das ist ihm wichtig, dass ja, unser Leben gelingt. Aber es ist sekundär. Es ist Plan, weil es ist der zweite Teil. Das, was wir festhalten sollen, worum es geht, ist unsere Beziehung zu Gott. Ich weiß nicht, wer von euch manchmal Berichte von Open Doors liest. Open Doors ist eine Organisation, die sich um verfolgte Christen kümmert. Und wenn man manchmal diese Geschichten liest, dann ist man schon ganz schön erschüttert, was Menschen aushalten müssen, auch aufgrund ihres Glaubens, die teilweise Haus, Hof, manchmal Familie verlieren, in Gefängnissen landen, gefoltert werden. Und man kann das aus unserer ja doch sehr, sehr guten Situation manchmal gar nicht nachvollziehen, dass so jemand dann sagt, und dennoch bleibe ich bei Gott. Und dennoch halte ich an diesem Gott fest, weil das viel, viel wichtiger ist als alles, was ich sonst im Leben habe. Das ist irgendwie in der Versuchung festzubleiben, zu sagen, hey, egal was hier um mich herum passiert, was ich erleben muss, das ist mir wichtiger. Ich bin geliebtes Kind Gottes. Daran möchte ich mein Leben festmachen. Schön finde ich noch, was zu Jesu Versuchungszeit wahrscheinlich noch gar keinem klar war, dass dieses Wort, was Jesus hier ausspricht, für uns heute noch mal eine ganz, ganz andere tiefe Bedeutung hat. Wenn er sagt, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund ausgeht, dann weist der Letzte nicht auf sich selber hin. Er sagt ja, in Johannes heißt es eben, dass Jesus das Wort ist, das von Gott ausgegangen ist. Also er selbst ist dieses Wort, das von Gott ausgegangen ist, zu uns gekommen ist und uns letztendlich den Weg zum Leben weist. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Im Abendmahl feiern wir das so schön, dass wir das ja, Brot und den Wein zu uns nehmen und ja, diese Gemeinschaft mit ihm dann feiern können. Versuchungsgeschichte Jesu. Es geht nicht um die große Magnum-Werbung, um das Ablehnen von moralischen Taten oder ähnliches, sondern es geht um das Festhalten und diese Zuversicht, auch von Gott zugesprochen. Das ist das, was zählt. Deine Beziehung zu Gott, deine Identität, die du in Gott hast und die Gott dir zuspricht, wie in der Taufe Jesu. Jesus spricht das jedem von uns zu. Du bist mein geliebtes Kind. Und da, wo das für uns in Zweifel gezogen wird, wo wir in Versuchung kommen, das loszulassen, ja, spricht Gott uns zu, hey, ich kann das nachvollziehen. Ich war auch da, ich war auch in dieser Frage versucht und ich habe keinen leichten Weg gehabt. Ich musste ans Kreuz gehen. Ich habe mit meinem Vater gerungen, ob dieser Weg wirklich der richtige für mich ist. Ich hätte gerne vielleicht auch alternative Wege gewählt. Und doch ist es das Beste, was ich tun kann, an dieser Liebe Gottes festzuhalten. Jesus kennt deinen Mangel, er kennt deinen Hunger und er kennt deine Lebenssituation. Aber ja, er ist bei dir. Er wird dir zur rechten Zeit zur Hilfe kommen, um deinen Glauben festzuhalten. Im Hebräertext heißt es, mit seiner Hilfe wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Das ist das Ziel des Widerstandes in der Versuchung, an unserer Beziehung, an unserem Bekenntnis zu Gott festzuhalten. Und Jesus ist an unserer Seite. Jesus hilft uns, dass wir das tun können. Amen. Wir müssen einen kleinen Moment der Stille und dann wollen wir zusammen ja, vielleicht auch genau diesen Aspekt nochmal im Lobpreis Gott entgegenbringen und ja, uns nach ihm ausstrecken.